meistens, wenn in der Zeitung steht Jugendgang, dann ist es definitiv keine Jugendgang gewesen. Teilweise kannten sich die Jugendlichen untereinander noch gar nicht.
Das heißt, die Folge müsste eigentlich heißen Groups of Germany statt Gangs of Germany.
Ich benutze in der Forschung den Begriff ärgermachende Jugendgruppen.
Systemsprenger. Der Podcast. Mit Menno Baumann und Timo Grampes.
Hi, willkommen in Staffel 3, die ein bisschen anders funktioniert als die anderen, in der Veröffentlichung jedenfalls. Neue Folgen gibt es jetzt in loser Folge, also nicht wöchentlich oder alles auf einmal. Und um eure Vorfreude zu pushen, kriegt ihr rechtzeitig vor jeder Folge einen Trailer in eure Feeds, damit ihr Bescheid wisst, da kommt bald wieder was. Aber jetzt endlich, nach gefühlt jahrelanger Pause, geht's weiter mit Menno Baumann, immer noch Professor für Intensivpädagogik. Hallo Herr Baumann.
Hallo Herr Grampes.
Und ich bin immer noch Timo Grampes und Journalist und ich hatte ein Flashback, Staffel 1, unsere Folge Am Ende der Gewalt. Da ging es um Gewalt, da haben wir über einen Jugendlichen gesprochen, haben aber auch das Thema gruppenbezogene Gewalt angerissen, also inklusive Gangs, worum es eben in dieser Folge hier geht. Herr Baumann, ich erinnere mich noch, dass Sie in dieser Folge in Staffel 1 sinngemäß gesagt haben, Gangs, die so eine jahrzehntelang gewachsene Struktur haben, wie zum Beispiel in den USA, das haben wir ja in Deutschland eigentlich gar nicht. Warum ist es trotzdem wichtig, dass wir diese ganze Folge dazu machen?
Naja, der eine Punkt ist natürlich, dass wir trotzdem Gewaltphänomene haben, die von Gruppen ausgehen. Und deswegen akzentuieren wir heute ja auch nochmal ein bisschen anders, nicht auf den Einzelfall, sondern tatsächlich auf das Gruppengeschehen als solches. Weil ich das auch in der Praxis immer wieder erlebe und wir haben auch gerade aktuell ein Forschungsprojekt dazu laufen, dass wir Gruppenprozessen gegenüber besonders hilflos zu sein scheinen, dass uns da wenig einfällt. Und ich finde ja immer, wenn man sagt, okay, sowas haben wir in Deutschland nicht, wollen wir ja auch gar nicht haben. Und irgendwo nimmt es seinen Ausgangspunkt. Und ich glaube, es ist ganz gut, sich frühzeitig mit Themen zu beschäftigen, wenn man sie identifizieren kann.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Eine Gruppe ist nicht zwangsläufig eine Gang.
Na, das würde ich klar unterscheiden. Es gibt relativ gute Definitionen in Sozialwissenschaften, die bei Gangs von mehr als 50 Teilnehmenden ausgehen, die von Subgruppen ausgehen, die von Tradition ausgehen, die von Revierverhalten ausgehen. Das sind Kriterien, die wir in Deutschland nur sehr selten und nur sehr kurzfristig sehen. Meistens, wenn in der Zeitung steht Jugendgang, dann ist es definitiv keine Jugendgang gewesen. Teilweise kannten sich die Jugendlichen untereinander noch gar nicht.
Das heißt, die Folge müsste eigentlich heißen Groups of Germany statt Gangs of Germany.
Ich benutze in der Forschung den Begriff ärgermachende Jugendgruppen.
Jetzt ist es nach meiner Meinung so, Leute sagen ja oft irgendwas, irgendein Wort und die denken, es versteht sich eben ganz von selbst, was damit gemeint ist und das wollen wir eben nicht und das wollen wir auch beim Wort Gang nicht. Und ich fand jetzt den Duden ganz gut, der Gang übersetzt mit Bande von Jugendlichen, die sich von der Gesellschaft nicht angenommen fühlen und deshalb zu Gewalthandlungen neigen. Herr Baumann, sind es die springenden Punkte auch für Sie? Gewalt und gefühlte Ablehnung, womit wir die Gang von random in der Gegend rumstehenden Jugendlichen im Plural unterscheiden können?
Also ich würde schon noch das Merkmal der Geschlossenheit der Gruppe. Es muss klar sein, wie komme ich da rein und wie gehe ich da wieder raus. Viele Jugendgruppen, die wir in Deutschland sehen, sind eben sehr lose, spontane Zusammenschlüsse mit einem kleinen festen Kern. Während die Gangs, die wir in den USA, in Schweden, in Frankreich, in England sehen, die sind sehr geschlossen. Die haben teilweise sogar Aufnahmerituale. Das finde ich ist noch ein wichtiger Punkt. Und was häufig in der Forschung auch noch mit reingebracht wird, ist dieses Revierverhalten, dass die eben ganz klar auch einen gewissen territorialen Anspruch erheben. Das ist nicht unbedingt verpflichtend, aber geht oft damit einher. Und damit bekommt Gang auch fast so was Romantisches, ein Füreinander-Einstehen oder sowas, was mit der Realität auch der Straßengangs in Amerika nichts zu tun hat, was häufig mit assoziiert wird. Bei Gangs im großen Stile, da geht es im engeren Sinne nicht um Freundschaft, sondern das sind klare Organisationsstrukturen der Abgrenzung und der Gewaltbereitschaft und auch des Schutzes nach außen. Es gibt Distrikte in New York, in Los Angeles, in Chicago, wo man ohne die Zugehörigkeit zu einer Gang einfach auch nicht sicher ist. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, der in Deutschland einfach nicht zutrifft.
Das heißt, wir haben eigentlich gar keine deutsche Entsprechung für dieses Wort. Wenn wir beschreiben wollen, was Phänomene gruppenbezogener Gewalt sind, Jugendgruppen, ohne es aber Gang zu nennen.
Wir haben tatsächlich kein gutes deutsches Wort, was die Gruppenphänomene, die wir in Deutschland sehen, wirklich gut beschreibt. Eine Zeit lang hat sich der Begriff Nachbarschafts- oder Stadtteilklicken etabliert. Der trifft es aber tatsächlich in der heutigen Realität auch nur noch zum Teil, weil wir tatsächlich die Gruppen auch sehen, dass die ganz bewusst und provokativ Innenstadtbereiche in Beschlag nehmen und sich auch aus sehr unterschiedlichen Teilen von Städten zusammensetzen. Also da ist die Jugend auch mobiler und übers Internet auch definitiv vernetzter geworden, als wir es noch vor 15 Jahren gesehen hätten.
Mhm. Und Clique klingt jetzt auch nicht sehr bedrohlich, ne? Es klingt ein bisschen nach Hani und Nani und lass uns mit Murmeln spielen gehen, ja.
Naja, gewaltbereite Jugendgruppen sind nicht zwangsweise bedrohlich. Also sie werden in der Öffentlichkeit oft wahrgenommen. Aber uns muss klar sein, der Unterschied zwischen Angstraum und Gefahrenraum, der ist sehr, sehr groß. Also die Räume, die Menschen als No-Go-Areas bezeichnen und sagen, das sind Angsträume, sind selten die Räume, in denen tatsächlich real die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass man Opfer von Gewalt wird. Sondern auch für gewaltbereite Jugendgruppen gilt, dass die Gewalt doch innerhalb der eigenen Gruppe oder in Abgrenzung zu anderen Gruppen in konkreten Konflikten entsteht. Aber dass unbeteiligte Opfer von Jugendgruppen werden, ist nicht undenkbar, kommt vor, aber ist eher die Ausnahme.
Ihnen hat das Thema gruppenbezogene Gewalt von Jugendlichen in Zusammenhang mit Silvester ja den ersten Expertenauftritt in den Tagesthemen beschert, Herr Baumann. Was ist denn für Sie die wichtigste Message bei diesem Thema, die Ihnen in öffentlichen Diskursen zu kurz kommt?
Ja, die Silvesternacht hatte zwei Aspekte. Das eine ist, es war ein definitiv inszeniertes Phänomen. Die Zahl der Straftaten, die durch die Medien gegangen ist und die Videos, die hingen nicht zusammen. Weil die Straftaten und die Verhaftungen, die es tatsächlich in der Nacht gegeben hat, waren überwiegend am Potsdamer Platz und am Brandenburger Tor. Da feiern gar nicht die Jungs aus Neukölln. Gleichzeitig fragt man sich als Gewaltforscher schon, was machen eigentlich 8 Kamerateams um Mitternacht in Neukölln? Die haben gesucht und natürlich haben die Jugendlichen geliefert. Also das ist auch ein Phänomen, wo man sagen muss, aus meiner Sicht war da ein großer Teil an Inszenierung dabei. Und das Zweite, was mir an diesem Phänomen wichtig war zu betonen, ist, da hatten wir es mit Sicherheit nicht mit einer geschlossenen Jugendgruppe oder mit einer Stadtteilbande zu tun, sondern das war ein Prozess, den nennen wir in der Psychologie spontane Synchronisation. Das ist eigentlich ein physikalischer Begriff aus der Netzwerktheorie. Das heißt, da ist im Prinzip so ein Puls übergesprungen. Das erleben wir auch regelmäßig in Urlaubsquartieren, wo dann plötzlich Touristen besoffene Diskothek auseinandernehmen. Am nächsten Morgen fragen sich alle, was ist ja eigentlich passiert? Solche Impulse können überspringen. Und da ist natürlich so ein Szenario wie Silvesternacht, überall Blaulicht an den Hauswänden, es böllert überall singende und gröhlende Leute auf den Straßen. Das hat ja schon ein bisschen was von Schlachtfeld. Und das provoziert eine Stimmung, in der sich dann plötzlich unglaublich viele Menschen in so einen Gruppenprozess hineinsaugen lassen, die sich zum Teil weder kennen noch mögen, sondern die sind da einfach gemeinsam aktiv. Und dann bietet sich das Blaulicht plötzlich als Feind an und dann springt der Funke über. Und das sind so Phänomene, die man vollkommen unabhängig betrachten muss von dem Thema gruppenbezogener Gewalt, wo wir wirklich über Gruppen, die über längere Zeiträume gemeinsam aktiv sind, sprechen.
Und wenn wir uns die angucken, was begünstigt deren Gewalt? Welche Bedingungen müssen denn empirisch nachgewiesen zusammenkommen, damit es zu Gewalt kommt?
Da müssen wir jetzt verschiedene Dimensionen und verschiedene Aspekte auseinanderhalten. Für die deutsche Situation kann man ganz klar sagen, es gibt immer einen sozialräumlichen Kontext, in dem das stattfindet. Das ist nicht zwingend ein sozialer Brennpunkt, aber ich brauche eine gewisse Masse von Jugendlichen, die in einer Mischung aus Langeweile und Perspektivlosigkeit das genügende Potenzial mitbringen, sich anstecken zu lassen. Dann haben wir in jeder gewaltbereiten Gruppe, die wir untersucht haben, so eine Handvoll, so zwischen 2 und 5 Jugendlichen gefunden, wo man aus unserer Sicht sagen würde, die sind wirklich in ihrer Entwicklung schwer beeinträchtigt. Also wo man sagen kann, das sind Intensivstraftäter oder ja, wie hier im Podcast, das sind Kinder und Jugendliche, die Systeme sprengen und die ein erhebliches Gewaltpotenzial mitbringen. Und das stößt zusammen. Wir sehen auch so ein paar familienspezifische Faktoren. Viele der Jugendlichen, die wir gesehen haben, werden in sehr traditionalistischen Familienstrukturen erzogen, bei gleichzeitig völliger Abwesenheit von positiven Vorbildern. Es wird zum Beispiel Männlichkeit und Härte betont als Wert. Es fehlt aber ein Vater oder der Vater nimmt diese Rolle gar nicht ein, sondern ist ständig irgendwie nur beruflich unterwegs oder sowas. Und diese Leerstellen, die scheinen einfach auch so eine Suche nach Identität zu begünstigen. Die Jugendlichen suchen etwas. Und dann kann die Endung einer Postleitzahl oder die Musikrichtung oder die gemeinsame Sprache plötzlich an die Stelle von Familienehre treten, weil man würde gerne die Familienehre verteidigen, aber da ist nichts zu verteidigen. Und dann kommt es zu solchen Prozessen. Und da sehen wir, die Prozesse sind vollkommen gleich in sozialen Brennpunkten mit einer sehr gemischten Zusammensetzung der Gruppe, ähnlich wie in einer Neonazi-Gruppe oder wo auch immer. Sobald Jugendliche zusammentreffen, sie suchen sich einen Inhalt der Identität, der ist aber letztlich völlig austauschbar.
Ich würde gerne nochmal auf den Deutschland versus Nord- und Mittelamerika-Vergleich gehen. Viele kennen ja vermutlich die Mara Salvatrucha, besser bekannt als einfach nur Maras. Die gibt es ja vor allem in Nord- und Mittelamerika und die gelten als sehr gewaltbereit. Das sind ja wiederum dann auch ganz viele auch untereinander verfeindete Banden unter dem Label. Also muss man auch unterscheiden. Aber warum scheint sowas in Deutschland weit weg zu sein?
Ja, das hat einerseits was mit der Entstehungshistorie zu tun. Die soziale Spaltung in den USA ist natürlich nochmal ein erhebliches höher. Und MS-13 ist ja auch eine Truppe, die sich tatsächlich gegründet hat auf einem Spielplatz in Abgrenzung gegenüber anderen gewaltbereiten Gruppen. Also es war im Prinzip erstmal eine Schutztruppe. Und der zweite Punkt ist natürlich die Nähe zum Drogenhandel. Mara Salvatrucha ist massivst mittlerweile ja auch nach Europa rübergeschwappt. Eine Gruppierung, die aus Mittelamerika gesteuert auch wirklich über Drogenhandel auch Reichtum suggeriert und wo es feste Rituale, feste Tattoos und sowas alles gibt. Also das ist eine andere Organisationsform. Da würde ich mittlerweile auch nicht mehr von Jugendgang sprechen. Die Jugendlichen sind die, die angeworben werden als Läufer. Aber die Organisationsstruktur ist eher mit Mafia vergleichbar. Also das hat nichts mehr mit dem Thema zu tun, über das wir heute reden. Organisierte Kriminalität gibt es natürlich in Deutschland auch. Sie funktioniert ein bisschen anders und wir haben die große Clan-Diskussion, die ich relativ lächerlich finde, weil das Einzige, was Clans von zum Beispiel osteuropäischen oder von der italienischen Mafia unterscheidet, ist, dass die Clans deutlich weniger konsequent in der Gewaltanwendung sind, aber deutlich provokativer gegenüber dem Staat. Also ich würde sagen, der Unterschied zwischen Mafia und Clan ist, der Clan zahlt keine Schmiergelder. Und deswegen tritt er ganz anders ins öffentliche Bewusstsein und deswegen wird er auch ganz anders abgegrenzt. Das ist ein bisschen provokativ, aber lässt sich am Ende auf diesem Punkt auch zusammenfassen. Warum wir solche Traditionalisierungsprozesse in Deutschland nicht sehen, hat verschiedene Gründe. Das erste ist, Deutschland hat sich dazu entschieden, auf Gewalt lange, lange Zeit mit sozialer Arbeit zu antworten, bevor man wirklich in das Maß der harten Strafe und in das Maß der Psychiatrisierung geht. Und das ist eine gute Entscheidung. Empirisch gesehen ist das der einzig richtige Weg. Die Länder, die es anders machen, die schon ab 10 Jahren starke Gefängnisstrafen verhängen, die in sehr jungen Jahren mit massivstem Psychopharmaka-Einsatz, es gibt Länder, da liegen die Schwellenwerte für Psychopharmaka deutlich höher, als es in Deutschland der Fall ist. Und diese Länder machen damit alles andere als gute Erfahrungen. Das ist eben der Punkt. Wir haben Jugendkontaktbeamte, wir haben Projekte in den Schulen, wir haben eine hohe Präsenz in Stadtteilen, regionalisierte Polizei. Das sind Faktoren, die dazu beitragen, dass wir diese Sache nicht sehen. Und der letzte wichtige Punkt ist doch das Bildungssystem. Es bleiben nicht genügend Jugendliche vollkommen perspektivlos über, als dass tatsächlich so ein Prozess sich über Generationen fortsetzen könnte. Sondern wir sehen, dass diese Jugendklicken, die wir in Deutschland beobachten, die sind 2-3 Jahre lang aktiv. Und dann wenden sich die meisten Jugendlichen wichtigeren Themen zu. Und das sind entweder eine Bildungsperspektive oder die erste große Liebe, die mit Gewalt nichts am Hut hat. Das sind die beiden Hauptausstiegsszenarien. Die französischen Banlieues sind ganz, ganz anders strukturiert als die sozialen Brennpunkte in Deutschland. Und das sieht man dann eben auch in den Folgen.
Und ich glaube, wir sehen, wie viele Differenzierungen der Gang-Begriff jetzt schon in wenigen Minuten Gespräch bekommen hat. Und Herr Baumann, dass wir mit Ihnen wahrscheinlich sich über einen Monat jeden Abend verabreden können, um über das Thema zu reden und nicht zum Ende kommen würde, vermute ich mal.
Das ist ein sehr großes Thema.
Jetzt ist ja unser Job hier, eine pädagogische Auseinandersetzung zu führen. Um die zu führen, haben wir natürlich wieder eine anonymisierte, unverfremdete Fallgeschichte für euch. Diese nenne ich die Geschichte, die mich lehrte, was Stichstraße bedeutet, durch die wir hoffentlich aber auch lernen können, was sind pädagogische Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit gruppenbezogener Jugendgewalt. Und damit geht's jetzt in die besagte Stichstraße und auf eine Reise zurück in der Zeit.
Wir sind an einem Ort, der seit den 90er Jahren als sozialer Brennpunkt gilt. In einer norddeutschen Großstadt. Da ist eine Großraumsiedlung. Ein Ring von Hochhäusern, je 8 bis 16 Stockwerke mit über 300 Wohneinheiten. Der Zugang zum Innenhof mit Spielplatz ist über unterschiedliche Türen im Wohnkomplex möglich, aber auch durch 2 Unterführungen. Eine führt zu einer Straße, die als Sackgasse endet, eine sogenannte Stichstraße. Über das Stadtgebiet hinweg wird der Name dieser kleinen Stichstraße im Zusammenhang mit dem Wohnkomplex zum Symbol für die sozialen Probleme des Stadtteils. Auf dem Innenhof des Wohnkomplexes sind tagsüber vorwiegend junge Eltern, meist Mütter und ihre Kleinkinder. Abends ist der Innenhof recht verlassen. Da der Boden kaum von Sonnenstrahlen getroffen wird, wird es schnell dunkel. Viele AnwohnerInnen fühlen sich abends nicht sicher. Unsicher fühlen sich viele auch auf dem marktähnlichen Platz in der Nähe, der durch die andere Unterführung mit dem Innenhof des Wohnkomplexes verbunden ist. Der Platz hat kleine Geschäfte, einen Imbiss und eine Bahnhaltestelle. Dieser Platz gilt in der Stadt als gefährlicher Ort. Abends sollen hier Drogen gehandelt werden. Ältere BewohnerInnen meiden den Platz so gut es geht. Anzeigen von Menschen, die von Diebstählen und Raubdelikten berichten, häufen sich. Zwar zeigt sich in der Polizeistatistik, dass hier im stadtweiten Vergleich gar nicht überdurchschnittlich viele Straftaten begangen werden, aber der schlechte Ruf festigt sich trotzdem. Nachdem die Presse eine Weile lang über den Platz berichtet, beschließen Polizei und Ordnungsamt, dort präsenter zu sein. Die Jugendlichen, die sich dort treffen, ziehen sich daraufhin auf schlechter einsehbare Plätze zurück. Dazu gehört eine Gruppe von 10 Jungen im Alter von 13 bis 18 Jahren aus dem Hochhauswohnkomplex, die sich abends jetzt dort trifft, auf dem Spielplatz im Innenhof. Die Jungen kommen aus 7 Nationen und von 3 Kontinenten. Schnell kommt es zu Ärger mit älteren BewohnerInnen. Eltern beschweren sich, dass die Jugendlichen den Platz bereits in den späten Nachmittagsstunden besetzen. Andere AnwohnerInnen beschweren sich über den Lärm in den Abendstunden. Es entsteht ein Katz-und-Maus-Spiel mit der immer wieder herbeigerufenen Polizei. Sobald diese den Innenhof durch die Unterführung zum Marktplatz betritt, verschwinden die Jugendlichen in den Hauseingängen. An einem Abend beobachtet einer der Jugendlichen eine sich bewegende Gardine in einer Wohnung im 4. Stock und schließt daraus, dass von hier aus die Polizei gerufen wird. Er droht dem hinter der Gardine schauenden älteren Mann mit einer Geste, in der er sich mit der Faust in die offene Hand schlägt. Die Jugendlichen beschließen Rache. Am nächsten Abend gehen sie ins Treppenhaus des Mannes und nehmen einen der Schuhe, der im Regal vor seiner Wohnung steht. Draußen schmieren sie den Schuh mit Hundekot ein, kehren zur Wohnung zurück und schreiben damit an die Tapete gegenüber der Wohnungstür in großen Buchstaben: Du stirbst. Sie klingeln Sturm und verlassen langsam und laut lachend den Flur. An den nächsten Abenden kommt die Polizei nicht mehr. Die Gruppe verbucht dies als unmittelbaren Erfolg.
Soweit Teil 1 der Fallgeschichte. Herr Baumann, das klingt nach, es braut sich was zusammen, das noch nicht ganz eskaliert ist. Welche pädagogischen Ausrufezeichen ploppen bei Ihnen denn bisher auf in der Geschichte? Was scheint bisher pädagogisch geboten zu sein?
Ja, der allererste Faktor, den wir sehen, ist, dass die Vertreibung von Jugendlichen aus öffentlichen Orten selten die beste Idee ist. Also die ganzen Rufe nach Ordnungsmaßnahmen, nach Überwachungskameras oder es gibt ja auch Städte, die haben an zentralen Plätzen das Handynetz lahmgelegt durch Störsender, damit Jugendliche sich dort möglichst nicht aufhalten, weil man denkt, die wollen Empfang haben. Es hat Städte gegeben, die wollten irgendwelche Vibrationsdinger anbringen, die dann irgendwelche Pieptöne erzeugen, die für die Jugendliche noch sehr empfänglich sind von der Frequenz her. Also wirklich so dieses Vertreibungsmuster. Und hier ist es ja einfach durch eine massive Polizei- und Ordnungsamtspräsenz durchgesetzt worden. Aber was sich hier zeigt, ist, man hat eine Mischung von Problemen in einem Quartier und jetzt treibt man sie von einem öffentlichen, gut einsehbaren Platz mit viel Publikumsverkehr weg und deswegen sind ja die jungen Menschen nicht weg. Und deswegen sind deren sozialen Probleme nicht weg, deswegen ist deren Langeweile nicht weg, deswegen ist deren Bedürfnis, sich zu treffen, nicht weg. Und jetzt treibt man diese Jugendlichen in Orte und in Seitenstraßen, in diesem Falle auf einen Spielplatz in einem Innenhof, wo sie völlig unbeobachtet und wo sie ganz schwer kontrollierbar und wo man es niemand mehr im Blick hat. Und wo, wenn jetzt einzelne Menschen alleine mit dieser Gruppe konfrontiert werden, ein ganz anderes Gefahrenszenario geschieht, als wenn das an einem Platz passiert, an dem 100 oder 200 Passanten gleichzeitig die U-Bahn wechseln. Und das ist so ein Impuls, den wir immer wieder sehen, dass diese Vertreibung von öffentlichen Orten eher begünstigend für die Gruppenbildung und das Territorialverhalten in kleinen Nebenstraßen und in dunklen Hinterhöfen ist, als dass es tatsächlich wirklich Kriminalität löst. Es befriedet das öffentliche Interesse, aber es löst das Problem der Gewalt in keinem mir bekannten Fall.
Sie haben mir vor unserer Aufnahme einen Text geschickt vom Soziologen Andrew Papachristos, der ist heute an der Northwestern University, war früher in Yale, gilt als sehr wichtige Stimme aus der Forschung, wenn es um Gangs geht und Jugendgewalt. Und der schreibt in diesem Text, Gangs sehen sich oft als symbolischer Ausdruck ihrer Nachbarschaft. Inwiefern lässt sich dieser Satz auf diese Geschichte anwenden?
Ja, es sind ja letztlich die Jugendlichen dieses einen Wohnblocks, der selbst innerhalb eines problematischen Quartiers als der Hotspot der Probleme gilt. So, ne? Also wir haben einen Stadtteil, der insgesamt schon innerhalb des gesamten Stadtbildes ausgegrenzt wird. Und innerhalb dieses Stadtteils gibt es so zwei, drei Wohnblöcke, die noch als besonders problematisch gelten. Und diese Jugendlichen wohnen in diesem Block. Sie merken, in der Schule ist für uns nichts zu holen. Sie merken, in der Öffentlichkeit ist für uns nichts zu holen. Sie merken, es interessiert sich keiner für uns. Und der Marktplatz, an dem es vorher eine bunte Mischung von sehr unterschiedlichen, aber natürlich problembelasteten Menschen gab, aber diese Mischung wird genommen, sie werden zurückgedrängt. Und plötzlich ist dieser Hinterhof tatsächlich ihr Revier und sie laden das auf. Und das Wir kommen aus diesem Hochhaus wird zu einem Identitätsmerkmal, der sich ja später in der Fallgeschichte dann noch überträgt auf umliegende Straßenzüge und wo dann noch andere Identitätsmerkmale reingegangen wird. Aber dieser Hinterhof, dieser Spielplatz, dieses Hochhaus wird zu einem Symbol. Wir sind die. Und je mehr Leute für uns zittern, und das nimmt ja bei diesem Nachbarn seinen Anfang, sie schaffen es, einen Erwachsenen offensichtlich so einzuschüchtern, dass die staatliche Ordnungsmacht nicht mehr dazugeholt wird, um die Gruppe zu sprengen. Und mit diesem Prozess beginnt letztlich dieses Gefühl der Omnipotenz, wir könnten diesen Wohnblock unter unsere Kontrolle bringen. Und das ist natürlich ein unglaublich starkes Gefühl im Erleben von Jugendlichen, die jeder für sich erstmal gar nicht so stark und kräftig sind. Das waren ja zum Teil kleine Jungs. Also ich habe auch mit denen zum Teil geredet, wie mit kleinen Jungs. Es war erstaunlich, was für Hämpflinge da in dieser Truppe die meisten Straftaten gesammelt haben. Aber die schaffen das als Gruppe plötzlich das Gefühl zu haben, wir sind wer. Und wenn wir nichts mehr sind, wir sind die aus dem und dem Stadtteil und aus dem und dem Wohnblock. Und das ist unsere Identität und die ganze Stadt soll uns fürchten.
Mich hat dieser Satz, Gangs sehen sich oft als symbolischer Ausdruck ihrer Nachbarschaft, sehr beschäftigt. Mit Blick eben auf das Verhältnis, das die Gangs oder auch Gruppen zu ihrer Nachbarschaft haben, mit der sie ja zusammen leben. Und da grenzt sich ja jetzt die Nachbarschaft hier zumindest in Teilen von den Jugendlichen stark ab. Da würden also viele offensichtlich sagen, die repräsentieren mich nicht, diese Jugendlichen, und die sind für mich kein Symbol unserer Nachbarschaft, sondern die ziehen unseren Ruf in den Dreck und die machen mir Angst, ne? Welche Rolle spielt denn für die Jugendgruppe der Blick, den die eigene Nachbarschaft auf sie hat? Und inwiefern kann der hier eine womöglich ohnehin schon gefühlte Ausgrenzung noch verstärken?
Also da sehen wir natürlich auch noch mal eine Besonderheit, wo ich behaupten würde, das unterscheidet die deutsche Situation doch noch mal massiv von der Situation in der USA. Was wir hier in diesem Beispiel erleben, ist das Aufeinanderprallen der Generationen. Wir erleben im Prinzip drei Generationen, die miteinander im Konflikt stehen. Wir sehen einerseits die Alteingesessenen. Und das ist ein Phänomen, was wir in vielen sozial benachteiligten Quartieren sehen. Die sind ja irgendwann in den 60er, 70er Jahren gebaut worden. Gerade diese Betonwüsten, die hat man da hochgezogen, weil man glaubte, so wollen Menschen leben. Oft ist ja gegenüber dann eine Schrebergartensiedlung, weil man denkt, da haben die Leute an ihren Garten. Mal heute sind dann hohe Mauern um diese Schrebergartensiedlung, damit die Leute aus den Betonwüsten da gar gar nicht mehr rüberkommen. Aber man hat gedacht, das wäre ein Lebensentwurf. Hochfunktionaler, eng bebauter Wohnraum, oft mit Einkaufszentren im Erdgeschoss und so. Und es gibt immer einen Rest von Menschen aus dieser Zeit, die dort noch wohnen, die mittlerweile dem Seniorenalter angehören und die es nicht geschafft haben, sich dort rauszukaufen. Weil das ist der Prozess, der in den 80er, 90er Jahren einsetzte. Wer es konnte, der zog da weg. Wer es sich finanziell leisten konnte, zog aus diesen Betonwüsten raus. Zunächst, weil sie extrem unattraktiv sind und dann im zweiten Schritt, weil sie einen schlechten Ruf hatten. So. Und dann kam die neu hinzugezogene Bevölkerung. Das waren dann die Menschen, die sich entweder nicht leisten konnten oder die nicht die Wahl hatten, wo sie wohnen wollen. Und wir sehen in diesem Hochhausblock jetzt eben drei Generationen, die Alteingesessenen, die sagen, unser Stadtteil ist total verkommen, sowas hat es früher nicht gegeben. Klammer auf, stimmt gar nicht, aber das ist die Wahrnehmung. Wir sehen die Familien mit kleinen Kindern, die den Spielplatz gerne nutzen würden. Familien in strenger Armut, aber die doch irgendwie versuchen, ihre Kinder durch diesen Stadtteil großzuziehen. Und die Jugendlichen, die im Prinzip die Zwischengeneration darstellen, zwischen den kleinen Kindern und den alten Leuten, die in diesem Stadtteil völlig in der Perspektivlosigkeit stecken, weil sie auch in der Schule und überall anders sehen, wer kann, kommt raus. Und dieser Konflikt, der unterscheidet sich von dem, was wir zum Beispiel in dem zitierten Artikel sehen. Da ist die Zusammensetzung der Wohnblocks ein Stück weit homogener. Also die South Bronx ist ja in Europa das Symbol für Gangs, auch wenn wir das höchste Gangaufkommen tatsächlich in Los Angeles sehen, assoziieren wir eher die South Bronx in New York. Dort gibt es einen Teil der Bevölkerung, die will mit dem Ganzen nichts am Hut haben, wird aber vollkommen in Ruhe gelassen, weil sie aus der Nachbarschaft kommt. Und es gibt die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die versuchen, die Straße unter ihre Kontrolle zu kriegen. Aber das ist eher ein Nebeneinander, wo dann diese Gang als Repräsentant des Stadtteils, ja, es mag für die erwachsene Bevölkerung nicht ganz unwichtig sein, dass es auch in ihrem Stadtteil eine Gang gibt, damit nicht aus anderen Distrikten übergriffig wird. Aber in letzter Konsequenz gibt es immer dort einen unbeteiligten Bevölkerungsanteil, der größere, und einen kleinen Anteil, der den Stadtteil aufwertet. Und das ist eben dieses Phänomen, der Stadtteil wird zu einem Symbol, den die Familie nicht füllen kann.
Und Papa Christos führt dazu noch mehr aus. Wir wollen natürlich nicht nur über den Text reden, wir stellen ihn euch auch in die Shownotes, könnt ihr ihn selbst nachlesen. Er betont eine Doppelrolle, die Gangs haben können. Er schreibt, sie können die soziale Organisation der Nachbarschaft fördern oder sie können sie unterdrücken. Von was hängt es denn ab, wie sich Gangs oder auch Gruppen entscheiden?
Also dieses Fördern, das hat natürlich dann auch mit einem ganz bestimmten neutralen Sozialisationsbegriff zu tun. Sie bringen eine gewisse Ordnung rein. Also auch bei unserer Jugendgruppe da im Hinterhof werden wir ja gleich noch sehen, dass die durchaus Strukturelemente schaffen, von denen ich sagen würde, davon profitiert die Nachbarschaft, dass die das tun. Sie sorgen ja in einem gewissen Stück auch für ein Stück Sicherheit. Sie grenzen ab, sie geben Freizeitbeschäftigung und solche Dinge so nicht. Also sie schaffen Strukturelemente. Wenn man neutral drauf guckt, schaffen sie Struktur. Das kann man nicht anders beschreiben. Und unterdrücken ist natürlich dann, wenn die Gang sehr, sehr extrem gewaltbereit sich gegen jeden richtet, der nicht bereit ist mitzuspielen. Also wenn wir zum Beispiel in den Bereich der Schutzgelderpressung gehen würden, wenn wir zum Beispiel, und das ist ein Phänomen, was wir in Amerika wirklich kennen, da gibt es Straßenzölle. Also es gibt Straßen, in denen man einen Zoll bezahlen muss, wenn man dort langläuft. Und zwar nicht im Sinne von zahl oder geh nicht weiter, sondern im Sinne von wir haben dich gestellt und jetzt zahlst du. So, und das sind so Phänomene, die, wo man sagen kann, dann würde man von einer massiven Unterdrückung stehen, weil sich niemand mehr außerhalb des Dunstkreises der Gang bewegen kann. Aber das sind Phänomene, von denen wir in Deutschland echt weit weg sind.
Ich hatte gerade so einen kleinen Mindblowing-Moment, als Sie gesagt haben, wenn man es neutral liest, dann schaffen Sie Struktur. Tatsächlich war ich gar nicht auf die Idee gekommen, das, was jetzt kommt, so neutral zu lesen, um es so zu interpretieren. Denn vielleicht könnte es auf den ersten Blick den Eindruck machen, die Dinge werden nicht besser in diesem zweiten Teil der Fallgeschichte. Was sich jedenfalls festhalten lässt, die Stichstraße, von der wir schon gehört haben, die ebnet den Weg für das Unheil, das jetzt tatsächlich erstmal von außen kommt.
Im Herbst entdeckt eine kleine Gruppe von 4 Männern Mitte 20 die Unterführung, die zu der kleinen Stichstraße führt, als einen guten Platz zum Verkauf von Drogen. Die lärmenden Jugendlichen sind ihnen im Weg. Es kommt zu Drohungen, bei denen zwei der Jugendlichen zusammengeschlagen werden. Ein 17-Jähriger, der sich innerhalb der Jugendgruppe als eine Art Anführer etabliert hat, wird auf dem Weg von der Schule nach Hause mit einer Waffe bedroht. Einer der Jugendlichen, dessen Familie in den 90er Jahren aus einem der baltischen Staaten emigriert ist, versucht daraufhin, in der Schule weitere Jugendliche, die alle eine Herkunftsgeschichte aus den nordöstlichen Staaten Europas sowie die russische Sprache als Schulhofsprache eint, zu motivieren, sich ihrer Bande anzuschließen. Am nächsten Abend werden die Drogendealer von insgesamt 25 Jugendlichen attackiert, zum Teil mit Schlagringen, zu Schlagwaffen gebogenen Küchengabeln und einer Steinschleuder. Einer der jungen Männer wird so schwer verletzt, dass er einige Tage in ein künstliches Koma gelegt werden muss. Die Jugendlichen setzen eines der Autos, mit denen die jungen Männer Abend für Abend anfahren, in Brand. Sie erbeuten zwei Schreckschusspistolen, eine größere Menge Cannabis und sogar einige Tüten mit weißem Pulver, das sie in Briefkästen im Hauseingang verteilen. Der Erfolg wird durch einen Einbruch in eine leerstehende Wohnung im 11. Stock gefeiert. Die Jugendlichen geben vom Balkon aus mehrere Schüsse aus den Schreckschusspistolen ab. Als die Polizei erneut gerufen wird, rückt diese aufgrund der Beschreibung mit mehreren Mannschaftswagen an und es beginnt ein wildes Versteckspiel in den Fluren des Wohnkomplexes. Die Drogendealer tauchen zwar nicht wieder auf, aber der Innenhof wird jetzt durch den Eigentümerverband des Wohnkomplexes mit Überwachungskameras ausgestattet. Die Gruppe, nun bestehend aus den 10 Jugendlichen im Kern und ca. 15 weiteren, die lose angebunden sind, zieht sich in Seitenstraßen umliegender Mehrfamilienhäuser zurück. Der Jugendliche, der die größere Gruppe für den Angriff auf die Drogendealer aktiviert hat, lernt beim Basketball 4 Jugendliche aus einer anliegenden, noch offiziell zum Stadtteil gehörenden Einfamilienhaussiedlung kennen. Diese Jugendlichen haben längst von den Aktionen der Gruppe gehört und bitten um Aufnahme. Der mittlerweile fest als Anführer der Gruppe etablierte 17-Jährige stimmt zu, unter der Aufnahmebedingung, dass sich die Jungs von den zwei 13-Jährigen für 20 Sekunden schlagen lassen. Nach diesem Ritual verrauchen die Jugendlichen gemeinsam einen Teil der Beute aus der Schlägerei mit den Dealern. Wenige Tage später wird ein 14-Jähriger aus der Kerngruppe in der Schule von einigen älteren Jugendlichen abgezogen. Sein Handy wird gestohlen und einige Videos von Straftaten landen mit einem Hashtag, der sich aus dem Straßennamen des Hochhauskomplexes und dem arabischen Wort für Hurensöhne zusammensetzt im Internet. Am nächsten Tag erscheinen 40 Jugendliche aus der Hochhauskomplexbande auf dem Schulhof und schlagen insgesamt 10 Schüler zusammen. Eine Lehrkraft, die eingreifen will, wird damit bedroht, man würde seine Tochter von der Schule abholen. In den folgenden Wochen sammelt die Gruppe mehrere hundert Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Raub und Erpressung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Polizei richtet eine Sonderkommission ein. Einer der Jugendlichen sagt während einer Befragung: Man gerät da automatisch rein. Man wohnt zusammen, hängt zusammen ab, beobachtet die anderen, wenn sie ein Ding drehen. Dann wird die Beute geteilt und wenn man 3-4 Mal dabei war, macht man halt selbst was. Und dann merkt man, wie viel Adrenalin das macht und wie cool der Zusammenhalt in der Gruppe ist. So Familie 2.0. Uns kann hier keiner mehr was.
Und dementsprechend, Herr Baumann, stellt sich ja auch die Frage, warum eigentlich aussteigen? Was soll ich da pädagogisch noch anbieten?
Ich glaube, der Großteil der Jugendlichen realisiert schon, dass diese Zeit in der Gruppe keine Zukunft hat. Also die meisten der Jugendlichen haben schon auf dem Schirm, so wie wir jetzt im Moment leben, können wir nicht alt werden. Und ich würde auch unterstellen, dass der größte Teil dieser Gruppe, mit 4-5 Ausnahmen, gar kein wirklich echtes Gewaltpotenzial hat. Die sind ansprechbar für den Adrenalinkick, der da entsteht. Aber die würden von sich aus nicht in Schlägereien gehen oder sonst irgendwie was, sondern sie sind Beteiligte. Und das Ausstiegsszenario muss natürlich schon beinhalten, dass ich etwas anzubieten habe, was attraktiver ist als diese Gruppe. Und das ist in der Hochphase von Gruppen, das, was ich eingangs meinte, Gruppen gegenüber stehen wir oft sehr, sehr hilflos gegenüber, weil wir immer nur sehr individuell die Straftaten ahnden, sehr individuell Hilfe anbieten können, aber wir haben nicht wirklich etwas anzubieten, was besser sein könnte in dieser Clique, zumal ja auch die Gruppe am Ende einen Status erreicht, wo Aussteigen nicht ganz ungefährlich wird.
Ja, und was soll das Angebot sein?
Auf natürlicher Weise ist es ganz oft Liebe. Also das ist ganz tatsächlich so, dass wir oft Ausstiegsszenarien sehen, wo Jugendliche plötzlich eine Freundin haben. Oder ich habe auch Mädchenklicken untersucht. Plötzlich haben die einen Freund und der will mit der Sache nichts zu tun haben. Und dann verbringt man mehr Zeit mit der Freundin. Sieht vielleicht sogar eine gewisse Gefahr, dass man mit der Freundin in der Gruppe aufzutauchen für das Mädchen auch Gefahren birgt, die man nicht bereit ist, sie auszusetzen. Oder die machen teilweise auch klare Ansagen. Ich habe Mädels erlebt, die haben gesagt, du, entweder ich oder die Gruppe. Und das ist tatsächlich einer der stärksten Puffer, wobei man sagen muss, den können wir natürlich pädagogisch nur ganz schwer beeinflussen. Es ist sehr schwer, eine pazifistische Partnerschaftsbörse einzurichten oder so. Aber das ist einer der Faktoren, wo ich sagen würde, wenn man so einen Prozess wahrnimmt, sollte man ihn aber zumindest probieren, kann man ihn irgendwie unterstützen. Also das kann für viele Jugendliche echt eine Alternative sein. An zweiter Stelle steht Bildung. Also wenn ich die Chance habe, wenn ich mich jetzt wirklich reinhänge, ich könnte einen Schulabschluss oder eine Berufsausbildung schaffen und dann kann ich mich selber versorgen und kann ich mich vielleicht tatsächlich aus diesem Stadtteil rauskaufen. Dann kann ich mir eine Wohnung leisten, dann kann ich vielleicht irgendwann ein Auto kaufen, ohne dass ich dafür Drogen handeln muss. Und die Erkenntnis, mit dem anderen mache ich es mir kaputt. Das ist die Erkenntnis, die die Hardcore-Täter nicht haben. Die haben nicht die Erkenntnis, dass sie sich irgendwas kaputt machen durch die Taten, sondern die sehen die Taten als Ermöglichung. Aber der größte Teil dieser Gruppen, das wissen wir aus Interviews sehr genau, weiß, dass er sich eine Legalbewährung kaputt macht. So. Und dann haben wir noch einen dritten Faktor, den wir gar nicht so selten sehen. Es passiert eine Gewalthandlung und die ist too much. Also an der Stelle merke ich, das war jetzt einer zu viel. Wenn ich jetzt weitermache, werde ich jemanden töten und das will ich nicht so. Und dann wenden sich Jugendliche angewidert ab. Vier Gruppen aus unserem Forschungsprojekt fallen mir spontan ein, wo es eine Gewalteskalation gegeben hat, die plötzlich so bedrohlich wurde, dass sich ein großer Teil der Gruppe angewidert abgewendet hat, weil sie gesagt haben, das ist jetzt wirklich der Schritt zu weit. So. Und der letzte Punkt, es gibt einen Impact dafür, dass Jugendgruppen sich auflösen, wenn die Redelsführer aus dem System herausbefördert werden, sei es durch Haftstrafen, sei es durch Jugendhilfemaßnahmen irgendwo auf dem flachen Lande oder durch irgendwelche anderen Umstände, manchmal auch Umzüge. Es gibt auch Eltern, die wegziehen, weil sie sagen, mein Sohn geht hier völlig vor die Hunde. Und wenn die Redelsführer raus sind, wenn es dann eine pädagogische Infrastruktur gibt, die die anderen Jugendlichen in sinnvolle Freizeitbeschäftigung, in Erfolgserlebnisse und auch in Bildung einbindet, dann können sich solche Prozesse auch in relativ kurzer Zeit völlig auflösen. Also das kann dann sehr schnell gehen. Das heißt also, auch wenn es wenig Impact dafür gibt, wissenschaftlich gesehen, dass Haftstrafen den einzelnen Straftäter wirklich helfen, außer er schafft es unter den Haftbedingungen Bildungsangebote zu nutzen und hinterher dann zur Schule zu gehen. Aber für den Einzeltäter gibt es wenig Evidenz dafür, dass Haftstrafen eine gute Idee sind. Für Gruppen ist die Zeit, die sie haben, wenn die schwersten kriminellen Köpfe raus sind, durchaus eine Zeit, in der man pädagogisch einen anderen Zugriff hat, als wenn ein Intensivstraftäter, dessen Identität von dieser Gruppe abhängig ist, noch mitten im System rumturnt.
Ich glaube, ich habe alles soweit intellektuell erfasst, mit Ausnahme von Punkt 1, wo ich noch an der Durchdringung arbeite. Sie sagten ja schon, eine pazifistische Partnerinnenbörse lässt sich jetzt nicht einrichten seitens pädagogischer Profession, um Partnerschaften zu erzeugen, die einen Ausstieg aus gruppenbezogener Gewalt ermöglichen. Sie sagten aber auch, wenn es die Möglichkeit gibt, dass wir das fördern können, sollten wir das tun. Ich wollte eigentlich gleich dazwischen gehen, weil ich mich fragte, was soll das eigentlich heißen?
Naja, aus dem Kontext der Jugendhilfe, also aus den Arbeitsfeldern, in denen ich sowohl ambulant als auch, man muss ganz ehrlich sagen, auch Jugendliche in stationären Einrichtungen, die von großstädtischen Milieus in kleine Dörfer oder kleinstädtische Milieus verschoben werden, können dort auf eine sehr gelangweilte Jugend treffen und dort eine Menge Dynamik erzeugen. Also wir haben eine Gruppe erlebt, da waren 20 Jugendliche, die dies nicht aufs Gymnasium geschafft haben. Die saßen jeden Nachmittag gelangweilt in Papas Scheune. Die konnten Trecker fahren, die hatten also allerlei Freizeitmöglichkeiten. Und dann kamen durch Zufall über einen Jugendhilfeträger zwei Jugendliche aus zwei verschiedenen Großstädten mit intensiver Straßenerfahrung. Und die hatten dann die notwendigen Ideen. Und das Ganze endete tatsächlich daran, dass die mit dem Trecker einen Geldautomaten aus der Bank gezogen haben. War von den Schleifspuren jetzt nicht so schwer nachzuvollziehen, aber das ist natürlich schon eine ungünstige Kombination, die in einem 13.000 Seelenort schon auch Unruhe schafft.
Das ist natürlich, ne, ich will hier nichts verschönigen, ne? Das sollte mal klar sein. Aber wenn es nicht so überzeichnet wäre, auch vor allen Dingen.
Ja.
Aber Moment, was hat das jetzt mit pazifistischer Partnerbörse zu tun? Und achso, okay,
da
das kommt
hin,
noch.
Genau.
Nach den Treckerspuren kommen wir noch auf die Spur der Liebe. Okay.
Naja, in diesen Kontexten erlebt man natürlich immer wieder, dass Jugendliche dann irgendwo anbändeln mit irgendwem. Und Jugendhilfe hängt manchmal in so traditionalistischen Fallen fest. Zum Beispiel eine Standardregel beim ambulant betreuten Wohnen, da darf keiner übernachten. Es wird häufig so versucht, Sexualität und Jugendhilfe ist ein ganz schwieriges Thema, da könnten wir auch noch mal eine Sendung zu machen, weil ich glaube, dass da so eine hohe Angst vor dem, was das auslöst. Also es hält sich zum Beispiel der Jugendhilfe immer noch der Mythos, geschlechtshomogene Wohngruppen wären einfacher, weil man dann das Thema Sexualität nicht hätte. Das ist natürlich völliger Quatsch.
Ach, mein Gott.
Das ist völliger Quatsch und abgesehen davon, es ist auch der völlig falsche Regulationsansatz. Und ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass an der Stelle Jugendhilfe Strukturen schaffen könnte, die es den Jugendlichen einfacher machen könnten, Beziehungen auch zu halten. Und damit meine ich nicht anbahnen, sondern einfach das Begleiten. Zum Beispiel gerade bei schwer traumatisierten Jugendlichen, die brauchen zum Beispiel auch dann in der Entdeckung von Sexualität Unterstützung, weil die können das nicht regulieren. Wie soll man etwas regulieren lernen, wenn die Grenze bisher immer null war? Und von daher ist das schon so ein Punkt, wo ich denke, da könnte Jugendhilfe mit sexualpädagogischen Konzepten, mit Unterstützung und solchen Dingen es Jugendlichen einfacher machen, in Beziehungen zu bleiben, auch destigmatisierend in Beziehungen zu sein, ohne das immer gleich zu dramatisieren, so dass dadurch auch durchaus positive Aspekte passieren könnten. Man muss ganz klar sagen, anbahnen kann man es nicht und man kann es auch auf gar keinen Fall irgendwie inszenieren oder sonst was. Das wäre natürlich eine gnadenlose Überschätzung und vor allen Dingen auch eine gnadenlose Brutalität den betreffenden Jugendlichen gegenüber.
Okay, ich verstehe. Das hieße zum Beispiel ganz konkret, so einen Übernachtungsraum zu gewähren und dieses komplette Thema sexuelle Identität, Partnerschaft auch zu begleiten. Darauf ziehen Sie ab.
Genau. Oder auch so eine ganz einfache Regel, die ich kenne, wenn du woanders übernachten willst, dann muss sich das Mädel erstmal bei uns vorstellen und wir wollen die Telefonnummer der Eltern. Also das ist natürlich der Tod jeder Beziehung, gerade bei Jugendlichen, die in der Jugendhilfe auch eine gewisse Scham haben. So, nicht? Und das sind so Punkte, wo ich denke, da könnten wir in der Begleitung sowohl ambulant als auch stationär wesentlich entspannter mit dem Recht auf Sexualität eines jeden Menschen, ungeachtet, ob er unsere Hilfe erfährt oder nicht, umgehen.
Jetzt wiederum verstehe ich allerdings nicht, so wenig ich die Geschichte jetzt natürlich missen möchte, muss ich sagen, warum dazu zwei Großstadtjugendliche in ein kleines Umfeld kommen und mit einem Trecker einen Geldautomaten quasi ausheben, damit wir zu dieser Schlussfolgerung kommen.
Ach, der Weg dahin. Nein, damit wollte ich nur beschreiben, dass eben doch auch gar nicht so wenige der Jugendlichen, die in diesen hochaktiven Gruppen unterwegs sind, Jugendhilfe erfahren und Kontakte zur Jugendhilfe haben. Es ist gar nicht so, dass wir über diese Gruppen so wenig wissen und dass das Closed Shop ist, sondern unsere Hilfesysteme sind so dicht, so eng und so nah, dass wir viele der jungen Menschen, die es betrifft, auch in dieser Truppe, über die wir in dieser Folge reden, kannten wir die meisten der Jugendlichen. Und das ist zum Beispiel auch ein Unterschied gegenüber den amerikanischen oder französischen Systemen, da haben die offiziellen Behörden in den Ghettos, in den Banlieues, in den sozialen Brennpunkten ganz wenig Zugang, während wir uns als soziale Arbeit relativ frei dort bewegen und die Szenen ziemlich gut kennen. So, und ich wollte damit nur andeuten, viele der Jugendlichen kennen wir und das meinte ich mit, das könnte man begleitend unterstützen.
Mhm. Danke, dass Sie auf dicken Treckerreifenspuren zurückgeführt haben, auch zu unserer Gruppe, über die wir sprechen. Kommen wir nochmal auf Andrew Papachristos. Ich glaube, ein letztes Mal zu sprechen. Der unterstreicht, Gangs definieren sich maßgeblich über Konflikte mit anderen Gangs. Vielleicht ersetzen wir das Wort auch durch Gruppen. Und auch Sie haben das ja schon angesprochen, dieses Thema. Und dieser Konflikt mit anderen Gruppen ist der Gewaltzünder Nummer 1. Lässt sich an der Geschichte nachvollziehen. Und dieser Konflikt, der zieht ja auch identitätsstiftende Linien. Also wir gut, die böse. Es ist klar, wer Freunde und wer Feinde sind. Und hier auch klar, wer Macht hat, wer sich mächtig fühlen kann. Also es geht auch gar nicht um Beziehungen auf Augenhöhe. Was ist da ganz konkret im Hier und Jetzt, das LehrerInnen zum Beispiel tun können, SozialarbeiterInnen, um schnell einzugreifen? Und welche Rolle spielt der Faktor Zeit? Oder wie fängt es denn an? Wer macht einen Aufschlag?
Da muss ich einmal noch zu dem Zitat differenzierend sagen, in Amerika gründet sich keine Gang mehr außerhalb des Kontextes, dass es schon eine Ganglandschaft gibt und die Abgrenzung von Anfang an Thema ist. Während in Deutschland viele dieser gewaltbereiten Jugendgruppen im luftleeren Raum entstehen. Da gibt es keine Gruppen, mit denen man sich streiten kann. Die müssen oft erst noch konstruiert werden. Das heißt, wir erleben oft so Dynamiken, dass zwei Stadtteile zeitgleich so, nicht? Also wenn irgendwo in einem Stadtteil, habe ich vor kurzem in einer norddeutschen Großstadt live mitbeobachten dürfen, das war sehr spannend, da kommt plötzlich eine Jugendgruppe aus einem Stadtteil und plötzlich sagt ein anderer Stadtteil, aber Moment mal, wir waren immer die No-Go-Area in dieser Stadt, jetzt müssen wir mal wieder was liefern. So, nicht? Das heißt, es konstruiert sich auch diese Konkurrenz. Oder was wir hier bei dieser Truppe sehen, die suchen sich auch ihre Feinde in deren Abgrenzung, aber das sind im Moment noch die älteren Bewohner, in der Frühphase die älteren Bewohner in diesem Wohnblock, das ist die Polizei und im nächsten Schritt kommen dann noch ein paar andere Akteure dazu, aber die Abgrenzungspartner müssen aktiver gesucht werden, während wir in Amerika mittlerweile ein so etabliertes Gangleben in den Großstädten haben, dass jede Gruppe, die sich bildet, sofort von anderen Gruppen kontaktiert wird. Und das ist nochmal ein ganz großer Unterschied, weswegen ich gesagt habe eingangs, wir können in Deutschland eigentlich nicht seriös von Gangs reden, weil diese Phänomene kennen wir nicht. So, und was können Schulen und solche Dinge da frühzeitig tun? Ich glaube, ja, frühzeitig sensibel sein. Wir müssen frühzeitig merken, habe ich es hier mit einem einzelnen Jugendlichen zu tun, der uns Probleme macht? Oder habe ich es hier tatsächlich mit einem gruppendynamischen Prozess zu tun? Gefährderansprachen gerade an den lockeren Rand, in Jugendzentren sensibel dazu sein und darauf achten, dass sich Gruppen auch immer wieder mischen. So, das haben wir auch immer mal wieder, wenn neue Zuwanderungswellen sind, dann gibt es Konflikte mit den alteingesessenen, ich sage mal Platzhirschen, das haben wir sehr stark gehabt nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs. Da kamen viele Menschen aus osteuropäischen Ländern und stießen hier natürlich in den sozialen Brennpunkten schon auf einen Bevölkerungsteil. Und da kam es dann erstmal auch zu Rangeleien, weil doch da große Unterschiede auch im Revierverhalten vorhanden waren. Und da hat es erstmal ein paar Jahre lang unglaublich geknallt. Nicht umsonst war Anfang der 90er Jahre eine der Hochburgen von Jugendkriminalität in der deutschen Geschichte. Wir müssen zum Beispiel wahrnehmen, dass die Suspendierung aus der Schule in einer solchen Situation immer die schlechteste Idee ist, weil gar nicht so selten ist das so, wenn die in einem Stadtteil die 10 richtigen Jugendlichen gleichzeitig suspendiert sind, oft aus unterschiedlichen Schulen, die treffen sich an den U-Bahnhöfen, an den zentralen Omnibusbahnhöfen und sowas alles. Und dann kommen die irgendwann auf die Idee, es gibt Lustigeres. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass gerade Schulen, Bildungseinrichtungen dort gucken müssen, Jugendliche, die zu solchen Gruppen eine Zuneigung haben, die brauchen mehr strukturierten Tagesablauf anstatt weniger, verkürzte Stundenpläne, Suspendierung, Ausschluss, wo immer man das vermeiden kann, es ist keine gute Idee.
Ist die Polizei denn eher hilfreich oder eher hinderlich, um die Situation zu verändern?
Unter dem Strich gesehen ist die Polizei in den meisten Fällen hilfreich. Und auch die wenigsten Jugendlichen, die wir in unseren Studien drin haben, sehen die Polizei wirklich als Feind. Sie sehen schon, dass die Polizei mit ihnen anders umgeht als mit anderen Jugendlichen. Die sind sich schon bewusst, wer aus unserem Stadtteil kommt, der hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, von der Polizei kontrolliert zu werden als andere. Das ist denen alles klar. Und trotzdem, diese Gefährderansprachen, Jugendkontaktbeamte, auch gerade, dass unsere Polizei eben nicht einfach nur die Durchsuchung und den gewaltvollen Zugriff kennt, sondern dass man mit den Polizisten auch oft ganz andere Begegnungen hat, ist für viele Jugendliche eine sehr starke Ressource, Der Punkt ist nur, nicht alle Jugendlichen können das lesen. Nicht alle Jugendlichen verstehen, wie unsere Polizei handelt und warum sie so handelt, wie sie handelt. Und dann kann das zu Konflikten führen, die nochmal aus einem falschen Verständnis herausrühren. Aber insgesamt ist die Polizei, wenn sie als ein Baustein von vielen agiert, ein wichtiges Instrument in der Bekämpfung von Gruppengewalt. Das steht außer Frage.
Wenn Sie jetzt diese Ansätze zur Lösung für gruppenbezogene Jugendgewalt, die Sie für Deutschland genannt haben, im Hinterkopf behalten und das international übertragen in einen Vergleich. Wir waren ja in der Vergleichs- und Abgrenzungsebene jetzt auch viel unterwegs. Dann würde sich ja dieser Vergleich, so wie sich das für mich anhört, überhaupt nicht aufrechterhalten lassen, weil schon der gesamte Kontext, was ist eine Gruppe oder eine Gang und was sind historische Linien, völlig anders ist. Also bedeutet das, dass mancherorts wirklich die Situation eine verlorene ist im Umgang mit Ganggewalt? Beziehungsweise was fällt denn internationalen KollegInnen ein, mit denen Sie ja bestimmt im Austausch sind?
Amerika oder auch Schweden zeichnen sich dadurch aus, dass sie hervorragende Modellprojekte machen, die auch wirksam sind. Aber am Ende doch der Cowboy-Hut an der Wahlurne verhindert, dass man sie umsetzt, weil man auf eine restriktive Ordnungspolitik besteht. So, das ist einfach der Faktor, den man nicht in den Griff kriegt. In Deutschland haben wir diese Tendenz auch. Auch in Deutschland werden falsche Entscheidungen getroffen, weil man einen bestimmten Wählerstamm fürchtet. Und das ist etwas, wo man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen müsste. Also wenn Länder, die ein hohes Maß an Jugendkriminalität oder auch wie in Mittelamerika aktuell Bandenkriminalität die Herrschaft übernommen hat, da müsste man über ganz andere gesellschaftliche Prozesse nachdenken und da müsste man mit Sicherheit auch nochmal mit einem anderen Level an Ordnungsmaßnahmen erst einmal eine Unterbrechung herbeiführen. Während das, was wir in Deutschland erleben, sind ja immer so kurzes Aufblitzen von lokalen Gewalthotspots, von denen wir eigentlich die Instrumente, mit denen wir dort agieren können, kennen. Wir müssen nur effizienter werden in der Anwendung. Aber eigentlich kann man sagen, ist die Situation um die lokalen Gewalthotspots in Deutschland im Vergleich noch relativ befriedet. Wir sollten sie nur nicht so weit eskalieren lassen. Natürlich hat es auch irgendwann in allen Ländern angefangen, dass die Prozesse eine andere Dynamik nahmen. Und deswegen ist es mir so wichtig, das Thema gründlich zu erforschen, weil es wäre ja schön, wenn wir in Mitteleuropa diese Prozesse ein bisschen im Griff behalten könnten.
Und wie ordnen Sie das ein? Könnte sich da was zum Negativen entwickeln oder rüberkippen? Wo stehen wir gerade?
Naja, wir stehen im Moment bei einer enormen politischen Traditionalisierung von Gesellschaftskonstrukten in Richtung Deutsch versus die anderen. Das ist kein guter Prozess, weil das wird genau das beflügeln. Das ist eine der Grundlagen, die sich in anderen Ländern als Kernpunkt, nicht? Also gerade aus den USA wissen wir, dass der Konflikt zwischen weißer, afroamerikanischer und Hispanic-Bevölkerung die Keimzelle der ganzen Gewalt ist. Angefangen schon vor Zeiten, wo sich noch Iren und Italiener um die Vorherrschaft in Manhattan geprügelt haben. Aber nicht, also das ist, wir sollten aufpassen, dass die ethnische Selektion nicht voranschreitet. Wir haben eine enorme Eskalation auf dem Wohnungsmarkt, habe ich schon in mehreren Folgen gesehen, hochkritisch für Familien. Und einen letzten Punkt, den ich ganz, ganz, ganz dramatisch finde, ist die wachsende Schere von Arm und Reich. Weil je mehr die Schere zwischen Arm und Reich wächst und sie ist in Deutschland immer größer werden, wenn auch noch nicht so groß wie in Frankreich, aber sie wird größer. Und wenn die weiter auseinander geht, umso mehr werden diejenigen, die über die formalen gesellschaftstolerierten Wege nicht Identität für sich positiv besetzen können, eigene Wege definieren. Das ist ein soziologisch gesehen völlig normaler Prozess. Also von daher kann man in Bezug auf Straßengewalt sagen, wir haben genau die Situation, die wir als Gesellschaft verdient haben. Und wenn wir uns dort mehr Gewalt verdienen, dann werden wir sie auch kriegen. Das ist völlig klar.
Medial zu kriegen sind oft nachrichtlich aus meiner Wahrnehmung nur kurze Abrisse, wenn es international um Ganggewalt geht oder gruppenbezogene Jugendgewalt. Dann gibt es mal einen kleinen Nachrichtenfitzel zu Honduras oder Haiti zum Beispiel, ohne dass ein weiterer Kontext dazu aufklappt. Welcher Ort ist für Sie gerade der Worst-Case-Ort bei diesem Thema?
Also lokal gesehen haben wir in Südamerika einige Stadtteile, die wirklich, wirklich wahrscheinlich nur noch mit Militär zu kontrollieren wären, wo Gangs die vollkommene Kontrolle übernommen haben. Natürlich sind es bürgerkriegsgeschüttelte Orte. Hatten wir in unserer Fluchtfolge schon mal so diese Situation der Subsahara-Region, wo Milizen Gebiete kontrollieren, übrigens im stetigen Handel mit europäischen Ländern. Und das Drogengeschäft aus Mittelamerika, also El Salvador, Haiti, das sind sicherlich Orte, wo man sagen muss, da sind gesellschaftliche Prozesse so im Argen, aber da ist die Armut auch so verschärft, dass es um Überlebenskampf gibt. Also da hat ja tatsächlich das staatliche System den Bürgern nichts mehr anzubieten, was ihnen irgendwie Perspektive schenkt. Und das sind Problematiken, wo man sagen muss, das ist nicht vergleichbar. Und ich reg mich immer total auf, wenn in irgendeiner nordrhein-westfälischen Großstadt zwei Familien mit Gartenstühlen aufeinander einschlagen und irgendjemand sagt, oh, guck mal, genau wie in Haiti. Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich nehme als Beispiel, Schweden hat allein im ersten Halbjahr 2023 über 70 Morde nur im Rahmen von Drogen- und Bandenrivalität gehabt. Das ist überhaupt gar kein Vergleich. Und dann zu sagen, okay, Schweden zieht jetzt das Militär in die Millionenstädte, das sollten wir auch tun. Nein, warum sollten wir das tun? Wir werden damit nichts besser machen, sondern im Gegenteil, wir provozieren die Diskrepanz. Und da würde ich dringend von abraten.
Wie ist es denn mit unserer Fallgeschichte weitergegangen? War da noch was zu machen?
Die Gruppe hat sich aufgelöst, klar, die existiert heute nicht mehr. Die haben, ich glaube, 1,5 Jahre insgesamt, wo die ziemlich aktiv waren.
Das nehmen wir als Happy End.
Systemsprenger.
Das war Folge 13 mit Sprecherin Luca Lehnert, produziert von Michael Hank. Unsere Grafik kommt von Chrissy Salz, das Konzept von mir, Timo Grampes und Menno Baumann im Auftrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Und über die könnt ihr Menno Baumann wie gewohnt erreichen unter baumann@fliedner-fachhochschule.de.